Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage, jede Nacht im Radio und jederzeit als Podcast. Wir gehen in eine Ausstellung diesmal, in der man sich als Besucher, als Besucherin durch ein nacktes Paar hindurchquetschen muss. Ich hoffe, Sie sind dabei. Nebenbei beenden wir noch den Hype um NFTs. Dann fragen wir, wie es einem Putin-freundlichen Oligarchen gelingt, seine Kunstsammlung von Sanktionen fernzuhalten. Wir schauen uns das neue Stück von Reinhard Götz an und wir beobachten Agnieszka Holland, wie sie in ihrer Heimat Polen im Wahlkampf angefeindet wird. Was ist denn da bei den NFTs los, den NFTs, den Non-Fungible Tokens, diesen digitalen Urkunden oder Originalen, die auch Kunstwerke sein können? Und in den letzten zwei bis drei Jahren, vor allem auch während der Pandemiezeit, ja, mit Millionenpreisen gehandelt worden sind. Da scheint jetzt die Luft raus zu sein bei den NFTs. Laut einer neuesten Studie liegt bei 95% der NFTs der Wert bei null. Dann frage ich doch am besten Daniel Ziegener, Wirtschaftsredakteur bei Golem.de und Mitautor unseres Podcasts über den Bored Ape Yacht Club, eine der wenigen sehr erfolgreichen NFT-Kollektionen. Übrigens natürlich immer noch zu hören, überall, wo es Podcasts gibt. Daniel Ziegener, schönen guten Abend.
Hallo.
Fast alle NFTs sind de facto wertlos, das sagt zumindest diese Studie. Wie erklären Sie sich das?
Das lässt sich am leichtesten durch ein Überangebot erklären, weil als es 2021 diesen riesigen Hype um NFTs gab und die Kurse explodiert sind, sind natürlich auch ganz viele neue NFT-Projekte gestartet, die so als Mitläufer und Nachahmer eben auch davon profitieren wollten, dass auf einmal so ein großes Interesse da war. Und dann ist Mitte 2022 der Markt gecrashed für Kryptowährungen. Die NFT-Kurse sind mit dem in den Keller gegangen und damit sind auch viele InvestorInnen einfach wieder vom Markt verschwunden und legen ihr Geld jetzt woanders an. Und jetzt gibt es einfach viel mehr NFTs, als es Leute gibt, die kaufen und verkaufen.
Das heißt, man sollte sich dann auf diese 5% konzentrieren, die noch einen gewissen Wert haben. Bleibt das dann übrig? Wie sagt man so schön, Marktbereinigung?
Es ist auf jeden Fall eine massive Marktbereinigung. Und wenn man sich diese 5% anguckt, da sind dann so die populären Projekte bei, die Bored Apes, die CryptoPunks, das sind die Projekte, die so ja bildhaft schon für den ganzen Markt stehen, diese Pixelfiguren oder diese Affen mit komischen Kostümen, und die werden auch weiterhin für tatsächliche Preise gehandelt in Ethereum, wenn auch unter dem, wo sie 2021 gehandelt wurden, aber da gibt es schon noch eine Community und einen Markt, aber es ist auf jeden Fall viel, viel kleiner und viel, viel konzentrierter.
Das heißt, der Markt selber wird auch auf Dauer nicht mehr allzu viel hergeben, oder kann sich da nochmal was richtig entwickeln?
Ich kann mir das auf keinen Fall vorstellen, dass wir nochmal so einen Höhepunkt sehen wie 2021. Dafür ist einfach so ein bisschen zum einen, glaube ich, die Luft raus aus den NFTs, zum anderen sind, glaube ich, Kryptowährungen an sich inzwischen etabliert genug. Als NFTs aufkamen, waren die so eine einfache Möglichkeit, dieses Investieren in Kryptoassets irgendwie darzustellen. Wenn Jimmy Fallon ein Pappschild mit dem Bild von einem Affen hochhält, dann ist das irgendwie verständlicher, als wenn jemand versucht, die Blockchain zu erklären. Vielleicht ist inzwischen auch einfach so, dass mehr Leute verstehen, wie Bitcoin funktioniert und dann einfach quasi beim Original bleiben und gar nicht diesen aufgezogenen Layer von Kunst noch vor ihrem Kryptoasset brauchen, mit dem sie handeln wollen.
Geht denn damit auch so eine bestimmte, Sie haben vorhin den Begriff schon erwähnt, Ether, ne? Oder zumindest, oder Ether oder Ether, wie auch immer man das aussprechen will, geht dann so eine Währung auch verloren? Also die sind ja dann, die wertlos sind, habe ich gelernt, bei null Ether?
Ether, oder man kann auch ETH sagen, das ist das Kürzel, das ist immer am einfachsten, wenn man es auf Deutsch aussprechen will. ETH ist nach wie vor die zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin und die wird auch ohne diese NFTs weiter eine Rolle spielen in diesem Markt, wenn auch das bisher die wichtigste Kryptowährung für NFTs war und da ein wichtiger Anwendungsfall sicher in den Hintergrund rückt, aber Ethereum wird es auch weiterhin geben.
Das beruhigt mich natürlich auch ein bisschen jetzt an dieser Stelle. Sonst würde ich mir schon große Sorgen machen da um die Kryptowährungen und um das, was da digital gehandelt wird. Sie haben es ja schon kurz erwähnt, der Bored Ape Yacht Club zum Beispiel, eine sehr begehrte Kollektion, oder CryptoPunks oder vieles andere mehr, was immer noch einen gewissen Wert hat. Das war ja auch Thema in unserem Podcast, an dem Sie ja auch mit beteiligt waren. Was waren denn für Sie, wenn Sie jetzt zurückschauen auf diese dann doch relativ kurze Zeit des NFT-Hypes, was waren denn für Sie die bemerkenswertesten Projekte?
Für mich gibt es immer so zwei Meilensteine, die so ein bisschen zeigen, wo NFTs daran gescheitert sind, in den breiteren gesellschaftlichen Mainstream zu kommen. Das eine ist sicher der Kunstmarkt. Es gab ein paar ganz spektakuläre Auktionen von NFTs bei Sotheby's und Christie's und die bekannteste oder auch größte war das Werk First 500 Days von dem Digitalkünstler Beeple. Da wurde so eine Bildcollage als NFT für 69 Millionen Dollar versteigert. Sotheby's und Christie's inzwischen reden nicht mehr so richtig viel über ihre NFTs und Digital-Ambitionen. Da kann man auch dann ablesen, dass das scheinbar irgendwie nicht so richtig nachhaltig war. Und das andere, das zeigt, wo NFTs ein bisschen gescheitert sind, ist Axie Infinity. Das ist so ein Videospiel gewesen, das auf NFTs basierte. Es war so eine Version von Pokémon, wo man so mit Monster züchtete und mit denen gegeneinander kämpfte. Natürlich alles bezahlt dann mit den NFTs in Kryptowährungen. War ein Riesenboom 2021, inzwischen völlig in der Bedeutungslosigkeit versackt und auch in der klassischen Spielebranche hat das keinen wirklichen Einfluss hinterlassen. Also es sind so zwei Branchen, die sich total angeboten haben für NFTs eigentlich, der Kunsthandel und Videospiele. Und in beiden hat es überhaupt nicht verfangen. Und deshalb sind das, glaube ich, symbolische Projekte.
Helfen Sie uns, gibt es vielleicht irgendetwas, worauf wir vorbereitet sein sollten, was dann in der Post-NFT-Phase noch kommt?
Das Stichwort da in der Szene ist gerade Utility, also ein tatsächlicher Nutzen. Da wird gerade auf ganz viele verschiedene Arten versucht, ja, diese NFTs nicht als reine Kunstwerke, die man als Selbstzweck oder als Handelsobjekt besitzt, darzustellen, sondern eben irgendwie einen Nutzen zu geben. Sei es ein Avatarbild auf einem sozialen Netzwerk, das man als Einziger haben kann oder ja eben wieder in Videospielen oder als Zugang zu einem exklusiven Club wie beim Board App Yacht Club. Das wird so der Aspekt sein, über den das in Zukunft vielleicht nochmal weiter existiert, aber auch das in einem viel kleineren Maß, als es das eben 2021 der Fall war.
Das sagt Daniel Ziegener, Wirtschaftsredakteur bei golem.de, über das offensichtliche Ende des NFT-Hypes, des Hypes also um die Non-Fungible Tokens, diese digitalen Zertifikate. Urkunde, kann man eigentlich so einen Begriff verwenden, Herr Ziegener? Wäre das etwas, womit man es einfach erklären kann, so eine Urkunde?
Ich sag mal, Besitzzertifikat, das ist sowas, was so halb eh schon im Digitalen ein Begriff ist, vielleicht.
Was Original ist, ein digitales Original, obwohl es so ein bisschen widersprüchlich klingt.
Das finde ich ganz schön. Ja.
Das scheint jedenfalls nach einer Studie, die jetzt rausgekommen ist, ziemlich vorbei zu sein. 95% sind bei Wert null und nur ein ganz kleiner Teil, und wir haben es gehört, das ist auch eine Form von Marktbereinigung, kann tatsächlich noch einen gewissen Wert vorzeigen. Daniel Ziegener, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke.
Ja, und mit NFTs vielleicht nicht mehr so sehr, aber mit etwas konkreteren Kunstwerken lässt sich bekanntlich schon immer sehr gutes Geld verdienen und Geld machen, bis heute auch. Und das wissen natürlich auch fragwürdige Oligarchen wie der Putin-Freund Roman Abramowitsch, der nicht nur den FC Chelsea gekauft hat, sondern auch Kunstwerke im geschätzten Wert von 1 Milliarde Dollar. Picasso ist dabei, Monet, Giacometti, Henry Moore, Gerhard Richter, Andreas Gorski, viele weitere Werke. Und auch das würde ja alles auf der Sanktionsliste landen. Aber ihm gelingt es offenbar, die Besitzverhältnisse zu verschleiern und Teile seiner Sammlung zumindest zu verstecken. Das berichten internationale Medien, die gemeinsam recherchiert haben, die heute damit rausgekommen sind. Der Guardian, der Spiegel, das ZDF, viele weitere auch. Carsten Probst ist unser Kunstkritiker. Wir versuchen mal eine kleine Einordnung dieser Recherche. Also das Abramowitsch eine große Kunstsammlung hat, das ist kein Geheimnis, aber kann er denn mit seinen neuesten Aktionen damit wirklich die Sanktionen umgehen?
Ja, also nach heutigem Stand kann er das, so zumindest auch nach heutiger Gesetzeslage allerdings nicht deshalb, weil, wie es dann ja in diesen Berichten kolportiert wird, er seine Kunstsammlung in eine Offshore-Firma namens Celine Invest of Jersey verschoben hat. Das hat er ja schon 2017 getan, also lange vor Beginn des Ukraine-Krieges. Also entscheidend ist vielleicht, zumindest nach den Recherchen des Londoner Guardian und eben auch einiger anderer Medienhäuser, Sie hatten es erwähnt, dass Abramowitsch seine Besitzanteile an dieser Firma Celine Invest verändert hat. Und die gehörte zunächst erstmal seit 2017 seiner Ex-Frau Dasha Zhukova und ihm zu gleichen Teilen, also 50-50%. Aber dann am 4. Februar 2022, also 3 Wochen vor dem Einmarsch der russischen Armee, so kolportiert ist jetzt also der Londoner Guardian, Vor dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine wurde der Anteil Schukowas auf 51% erhöht und der von Abramowitsch auf 49% gesenkt. Dadurch, so glauben Beobachter, wollte Abramowitsch möglichen Sanktionen zuvorkommen. Und knapp einen Monat später wurde er dann ja auch tatsächlich durch die britische Regierung und die EU auf die Sanktionsliste gesetzt. Nicht in den USA, aber doch in der EU. Aber diese Sanktionen wirken eben laut Gesetz nur bei Besitzanteilen von mindestens 50% an Firmen. Das heißt, diese 49%, die Abramowitsch hatte an Selin Invest, die können gar nicht sanktioniert werden. Und Dasha Zhukova mit ihren 51% steht nicht auf der Sanktionsliste.
Die ja auch immer noch sehr aktiv ist, auch in der Kunstwelt, die Ex-Frau von Roman Abramowitsch, Dasha Zhukova, die Sie erwähnt haben, die ja auch noch zum Beispiel im Board des New Yorker Metropolitan Museum of Art sitzt oder im Los Angeles County Museum of Art, also eine anerkannte Figur, Akteurin auch im Kunstbetrieb. Das heißt, könnte es für Sie jetzt dann doch eng werden?
Also es sieht im Moment nicht danach aus. Sie hat sich ja auch relativ ausgiebig gegen den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine ausgesprochen, hat sich davon distanziert. Also sie ist als Kunstexpertin mit sehr guten Vernetzungen nicht nur in die russische Finanzwelt, sondern auch in die verschiedenen westlichen Institutionen sehr anerkannt. Und sie hat eben diese Anteile an diesem großen Trust dieser Firma Selin Invest, die eben auch wirklich Spitzenwerke haben und deswegen natürlich auch für Museen immer wieder sehr gefragt sind als mögliche Leihgeber. So war es jedenfalls immer wieder. Museen haben sich sehr gern Werke aus dieser Sammlung ausgeliehen, nicht nur in Europa, auch in Russland, auch in England, auch in den USA. Also hier erhofft man sich natürlich immer noch weiter gute Verbindungen.
Weil Sie sagen Museen, da stellen sich natürlich viele Fragen auch nach dem System Kunstbetrieb im weitesten Sinne, denn die Sammlung von Roman Abramowitsch braucht ja genau auch dieses System des Kunstbetriebs, um dort auch vielleicht an Wert zu gewinnen zum Beispiel oder einfach auch Abnehmer zu bekommen, auch in öffentlichen Sammlungen, in öffentlichen Museen. Die Galerien spielen natürlich eine große Rolle, diese Werke müssen überhaupt erst gehandelt werden, verkauft werden an ihn zum Beispiel, auch Frage an Künstlerinnen und Künstler, auch die werden gestellt. Also welche Rolle spielen denn zum Beispiel die Galerien, die anerkannten großen Galerien? David Zwirner zum Beispiel ist eine große Galerie, die da auch mit genannt wird in diesem Zusammenhang in New York.
Ja, also die Spitzenwerke jetzt beispielsweise von Francis Bacon, das Triptychon, das Abramowitsch damals gekauft hat für 86 Millionen Dollar oder das Spitzenwerk von Lucian Freud, das jetzt auch immer von dem viel gesprochen wird, Benefit Supervisor Sleeping. Ich glaube, das teuerste Werk damals eines lebenden Künstlers, auch das hat er, also für 33 Millionen Dollar, glaube ich, gekauft. Auch das hat er, wie auch den Bacon, in einer Auktion erworben. Also vielfach sind es gar keine Galerienkäufe, die er da tätigt. Man muss wirklich dazu sagen, dass diese Verflechtungen von Museen und Leihgebern immer ein wenig grenzwertig und gleichzeitig aber auch sehr komplex sind. Also wie gesagt, die Museen haben sich sehr gern bei Abramowitsch Bilder geliehen. Die National Gallery hatte einige Werke auch, glaube ich, leihen wollen von Lucian Freud für eine große Retrospektive, die 2022 stattfinden sollte. Und die fehlten plötzlich, weil wahrscheinlich die Firma Selin Invest fürchtete, dass diese Werke aus der Ausstellung heraus konfisziert werden könnten. Also es fällt richtig auf, wie quasi diese Sanktionsdrohung in den laufenden Leihvertrieb hinein wirkte. Und offenkundig ist zurzeit der Leihverkehr dieser Firma auch eingestellt. Also das heißt, zurzeit können sich die Museen gar nicht bedienen.
Welche Rolle können Künstlerinnen und Künstler spielen? Also Andreas Goski zum Beispiel, Thomas Ruff, Gerhard Richter, das sind ja alles Künstler, die vielleicht noch eine Rolle spielen könnten, wenn sie gefragt werden, ja, wollen sie eigentlich überhaupt, dass ihre Werke an eine Sammlung wie die eines Putin-Freunds wie Abramowitsch überhaupt verkauft wird?
Ja, es gibt ja Künstler, die durchaus gegen sogenannte toxische Sponsoren in den Widerstand gehen. Wir erinnern uns noch stark an diesen Fall der Sackler Family in den USA, einer Familie, die sehr stark im Medizinbereich investiert hat und der Firmen gehören und die auch eben sehr stark in diesen Opioid-Skandal in den USA verstrickt war. Da haben Künstler sich der Beteiligung an Sammlungen und Museumsausstellungen verweigert in Häusern, die von Sackler mitfinanziert oder unterstützt worden waren. Aber ein vergleichbarer Widerstand jetzt gegen ein Museum, das sich Bilder von Oligarchen leitet oder von denen finanziert wird, ist mir bisher eigentlich nicht bekannt. Also vielleicht sind die Oligarchen, die russischen Oligarchen, noch gar nicht so richtig auf der Agenda der Künstler angekommen.
Vielleicht auch eine Frage der Generation. Vielleicht sammelt er zum Beispiel nicht allzu viele jüngere Künstler, die da vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Bewusstsein haben, was auch, ich sag mal, den politischen Kontext des Kunstmarktes angeht. Aber vielleicht noch eine abschließende Frage. Wenn es also ja bei dieser ganzen sehr komplexen Ausgangslage rechtlich offenbar ziemlich schwierig ist, der Abramowitsch-Sammlung dort auf den Leib zu rücken, welche Auswirkungen könnten denn nun diese internationalen Recherchen tatsächlich haben?
Also ich glaube, dass dieses ganze Geflecht, zu dem ich auch selber ja schon immer wieder stark recherchiert habe in den letzten Jahren, dieses ganze Geflecht aus Offshore-Firmen und aus versteckten Kunstwerken, verborgenen Kunstschätzen, dieses Geflecht sehr schwer zu durchdringen.
Das betrifft nicht nur die Abramowitsch-Sammlung, das betrifft auch andere Sammlungen.
Nein, das ist natürlich ein weit verbreitetes Phänomen. Natürlich haben wir den gesamten Kunstmarkt der 10er und 20er Jahre ist voll mit dem Engagement sehr potenter Sammlerinnen und Sammler, gerade aus Russland, aus Indien, aus anderen Schwellenländern eben auch, die dort sehr stark eingekauft haben und diese Kunstgüter allesamt irgendwo versteckt haben. Und es ist ziemlich schwer, auch gerade unter Geldwäsche-Gesichtspunkten diesen Werken irgendwie nachzugehen. Deswegen glaube ich, die Auswirkungen werden jetzt gar nicht so schwerwiegend sein, auch von Sanktionen, weil so etwas immer schon in gewisser Weise ein Bereich des Halbverborgenen war, wo auch mal Werke verschwanden und wieder auftauchten plötzlich. Das haben wir schon oft beobachtet. Und ich glaube, der Kunstmarkt oder auch der Markt, der Leihverkehr der Museen, der achtet relativ stark darauf, dass er das durch andere Möglichkeiten versucht, wieder auszugleichen.
Carsten Probst, unser Kunstkritiker, also über umstrittene Kunstsammlungen, unter anderem die von Roman Abramowitsch, die also in einer internationalen Recherche noch einmal dort skizziert worden ist, wie sie ja mit Hilfe von internationalen Trusts und Offshore-Firmen dort versucht, die Sanktionen gegen Russland zu umgehen. Vielen Dank, Carsten Probst, für diese Hintergründe. Gerne. Und wir bleiben noch in der Kunstwelt und reden über eine Frau, die sich gequält hat, sich verletzt hat, ihren Körper an die Grenzen getrieben hat. Alles für die Kunst. Über 50 Jahre lang. Die Performance-Künstlerin Marina Abramowitsch hat ganz sicher die Kunstwelt verändert. In London wird aber jetzt nicht nur ihr Werk gezeigt, nicht nur eine Retrospektive, sondern auch nochmal performt. Wie wirkt das alles? Vor allem, weil sie nicht selbst performt, es andere für sie tun. Unsere Korrespondentin Christine Neuer hat es sich angeschaut.
Am Anfang ist es ganz still. Im ersten Raum der Ausstellung schauen sich Marina Abramowitsch und ihr Publikum von gegenüberliegenden Wänden schweigend an. Hier die Künstlerin in zigfacher Ausgabe, dort Aufnahmen von Besuchern, die ihr jeweils eine Minute im New Yorker MoMA gegenüber saßen. Vielerlei Emotionen in den Gesichtern. The Artist is Present von 2010, neu aufgelegt in der Royal Academy. Die Künstlerin ist tatsächlich überall gegenwärtig in der Londoner Retrospektive auf ihr gut 50-jähriges Schaffen. In Foto, Film und Ton. Laute Schreie wehen durch die ehrwürdige Royal Academy, wilde Atemstöße, Schläge auf nackter Haut. Abramowitsch, 1946 in Belgrad geboren, wurde mit verstörenden Live-Performances berühmt, in denen sie die Grenzen ihrer eigenen Leidensfähigkeit auslotete und überschritt. 1974 stand sie für Rhythm Zero 6 Stunden lang passiv in einem Studio in Neapel. Neben ihr ein Tisch mit 72 Gegenständen, vom Lippenstift über Federn und Rasierklingen bis hin zum geladenen Revolver. Das Publikum durfte damit an ihr vollziehen, was es wollte. Es endete mit dem Revolver an ihrer Schläfe. Wir haben alle Angst vor Schmerz, ich auch. Aber die Kunstgeschichte ist voller Schmerz. Fast kein Kunstwerk wird aus Glück gemacht. Alles wird aus Leiden erschaffen. Leiden ist ein Tor, um das Universum, sich selbst und den Menschen zu verstehen.
Suffering is a kind of gate in order to understand the universe, in order to understand yourself, in order to understand human being.
Abramowitsch hat in ihren Performances stundenlang nackt auf einem an die Wand geschraubten Fahrradsessel gesessen, Arme und Beine wie an einem Kreuz ausgestreckt, ohne Halt. Sie hat in einem brennenden Modell des Roten Sterns gelegen und nur knapp überlebt. Oder sich beim Wohnen in einem an die Wand montierten Apartment beobachten lassen, 12 Tage lang ohne Nahrung, nur mit Wasser. Grenzerfahrungen für die Künstlerin und ihr Publikum.
You can't pretend, you can't act, you show.
Du kannst nichts vortäuschen, du kannst nichts vorspielen, du zeigst dein wahres Selbst. Du bist verletzlich und diese Verletzlichkeit stellt eine sehr starke Verbindung zum Publikum her.
You're vulnerable and that vulnerability really make connection with the public in very strong way.
Vergangene Live-Performances in einer Retrospektive sind eine knifflige Aufgabe. Die Royal Academy löst sie auf verschiedene Art. Sie kombiniert Originalaufnahmen von Marina Abramowitsch mit Nachbauten der Settings, in denen sie auftrat. Hier tanzt die Künstlerin in einem Video zu einer jugoslawischen Weise. Auf dem Boden sind blutige Knochen aufgeschichtet, wie die, die Abramowitsch 1997 bei ihrem Biennale-Beitrag Balkan Baroque mit einer Bürste säuberte. Andere Performances lässt die Royal Academy von jungen Künstlerinnen und Künstlern neu aufführen. An einer Stelle müssen die Besucher sich durch ein nacktes Paar hindurchquetschen, das dicht beieinander steht, wie einst Marina Abramowitsch und ihr früherer Kunst- und Lebenspartner Ulay. In Nude with Skeleton liegt eine nackte Frau unter einem Skelett, das sich zu ihrem Atem hebt und senkt. Darunter läuft das Originalvideo mit Abramowitsch von vor 20 Jahren. Die Künstler, die in der Royal Academy an ihrer Stelle agieren, mussten vorher durch ein hartes Training gehen.
We took them to the countryside. 5 days no talking, no food again.
Wir haben sie aufs Land gebracht. Sie durften 5 Tage nicht sprechen und essen. Sie mussten mit verbundenen Augen schwierige körperliche und geistige Aufgaben bewältigen, um zu verstehen, was Zeit bedeutet, was Konzentration ist und was es heißt, vor einem Publikum zu sein. Wir sprechen hier über 3000 Menschen am Tag. Es ist nicht leicht, mit dieser Art von Energie umzugehen.
We are talking 3000 people per day here. It's not easy to deal with this kind of energy.
Fürs Publikum geht dieses Konzept leider nur bedingt auf. Marina Abramowitschs Kunst ist so persönlich, dass selbst in den alten Videos mit ihr eher der Funke überspringt, als in der direkten Konfrontation mit denen, die ihre Aktionen im Museum neu aufführen. Verglichen mit dem Original wirkt das alles zu clean und gesättet. Aber vielleicht performt Marina Abramowitsch doch noch selbst in ihrer Ausstellung, obwohl sie 76 Jahre alt ist und im Frühling nur knapp eine Lungenembolie überlebt hat.
I just almost died 3 months ago. Give me some time to recover.
Wer weiß? Die Schau geht bis Dezember. Gib mir ein bisschen Zeit, mich zu erholen.
Now I'm not performing, but who knows? The show is till December. Give me some time to recover.
Schauen wir mal. Marina Abramowitsch in London bei einer großen Retrospektive, beobachtet von Christine Heuer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Daniel Maschke.
Die KZ-Gedenkstätten in Deutschland sehen sich einer zunehmenden rechtsextremistischen Bedrohung ausgesetzt. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland und beruft sich dabei auf Umfragen in den Gedenkstätten Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen, Neuengamme und Sachsenhausen, Ravensbrück. Bundesweit werden demnach gehäuft Fälle von Vandalismus, Schmierereien und anderen Vorfällen registriert. Hinzu kommen Angriffe und Störungen im digitalen Raum. Auch eine verstärkte Präsenz von Rechtsextremisten an den KZ-Gedenkstätten sei zu beobachten, heißt es. Mittlerweile würden nahezu wöchentlich Taten zur Anzeige gebracht. Immer mehr Bücher wichtiger Autoren dürfen in Belarus nicht mehr im Unterricht gelesen werden. Präsident Lukaschenko hat sie auf den Index setzen lassen. Viele der Autoren leben mittlerweile im Exil, so wie der belarussische Historiker und Schriftsteller Ulazimir Arlu.
Verboten wird alles, was den Narrativen der sogenannten russischen Welt widerspricht. Die Zerstörer unserer Kultur nutzen diese Narrative der russischen Welt. Es geht dabei nicht nur um die Bildung, sondern auch um die Geschichtswissenschaften, die Musik und die bildende Kunst. Die unabhängigen Verlage sind praktisch vernichtet. Und diese Verlage haben die historische Literatur herausgebracht. Die Literatur, die die historische Perspektive von Belarus als ein demokratisches, europäisches Land enthält. Denn die nationalen und die demokratischen Werte sind untrennbar verbunden.
Sagte der belarussische Exilautor Ulazimir Alu auf Deutschlandfunk Kultur. Der Iran hat nach eigenen Angaben rund 3500 Tontafeln aus der Zeit des Altpersischen Reiches aus den USA zurückerhalten. Laut iranischer Medien hatte die Universität von Chicago in den 1930er Jahren rund 30.000 Tafeln aus dem 6. bis 4. Jahrhundert vor Christi Geburt als Leihgabe für die Forschung bekommen. Die Tonplatten zeigen, wie die antike Gesellschaft und ihre Wirtschaft organisiert waren. Später waren die Werke von der US-Regierung konfisziert worden. Nun seien die achämenidischen Tafeln zurück im Iran, erklärte die Regierung in Teheran. Ein größerer Teil der Kunstwerke war bereits zwischen 1948 und 2004 zurückgegeben worden. Wenige Tage nach seinem 82. Geburtstag ist der Chansonnier und Autor Peter Horton gestorben. Das berichten der Bayerische Rundfunk und weitere Medien. 1967 vertrat Horton Österreich beim Eurovision Song Contest. Später versuchte er zweimal für Deutschland in die Endrunde zu kommen. In den 1980er Jahren hatte er große Erfolge mit Sigi Schwab als Duo Gitarrissimo und war Gastgeber in Sendungen von ARD und ZDF. Peter Horton schrieb rund 600 Musikwerke und Chansons und veröffentlichte etwa 60 Schallplatten sowie mehrere Bücher.
Daniel Marschke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Deutschlandfunk Kultur, Fazit, die Kultur vom Tage. Zu Hause ist eben nicht immer am schönsten. Für viele ist es genau das Gegenteil. Ein Stück über den Abgrund, der sich zu Hause auftut. Das hat Reinhard Götz geschrieben, aber nicht nur das, auch ein Stück über rechtsextreme Gewalt. Heute war Uraufführung im Deutschen Theater in Berlin mit Szenen wie diesen.
Die Schläge und Tritte, die man abwehrt, halb abkriegt, die tun weh, aber nicht sehr. Schlimm ist der Schreck über den Ausbruch, die Plötzlichkeit, dem ausgeliefert zu sein. Dass man Opfer eines solchen Wahnsinns wird, aber zugleich die allerbanalste Normalität ist überall.
Ruhe da, du Null, du Kuh, du dumme Sau, du.
Mann schlägt Frau, die Brutalität des Mannes, des Stärkeren, es stimmt ja leider alles. Der Blick des Irrsinns, der einen anstarrt, die Fratze des Wahns, das Tier, vom Durchgeknalltsein überrollt, dennoch willentlich dem hingegeben. Er könnte sich stoppen, aber er will nicht. Er will die Willkür seiner Hemmungslosigkeit ausleben.
Mutter, du Kuh.
Das geht einem wirklich durch und durch, diese sehr, sehr heftige Szene aus dem neuen Stück von Reinhard Götz, Baracke in Berlin am Deutschen Theater. Barbara Behrendt kommt aus dieser Uraufführung. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Also es ist wirklich fast nicht zu ertragen, wenn man das so hört, dieser gewaltsame Ton dieses Mannes dort. Was erzählt dieses Stück?
Ja, für Reinhard Götz war das Thema Hass ja schon immer so eine Triebkraft. Und hier ist es jetzt eben auch so, dass es fast zurückgeht zu der Entstehung von Hass, zu Gewalt, von Terror eben in der Kleinfamilie. Da geht es auch um die Abgründe des Menschseins, um diese Gewaltexzesse. Aber so sehr es um Hass und Gewalt geht, geht es eigentlich auch um Liebe. Und im Grunde genommen ist dann der Hass eigentlich die Folge dieser enttäuschten Liebe. Und eine Liebe, die enttäuscht werden muss, weil eben schon in den Vorgängergenerationen nicht genügend da war und da der Hass schon gesät worden ist. Und über diese historische Komponente in die Vergangenheit kommt dann eben auch ein Stück weit die deutsche Geschichte da herein. Formal ist es jetzt keine chronologische Vater-Mutter-Kind-Erzählung, die Götz da anlegt. Natürlich, das sind Splitter und Szenen, Fragmente und so Beobachtungsblitze und Theorien. Und auf der Erzählebene gibt es aber auch eine Geschichte. Also es gibt Bea und und Ramin, die sind Teil von so einer Clique in Thüringen in den 90er Jahren. Die werden ein Paar und halten es dann aber gar nicht gemeinsam aus in dieser Liebe, trennen sich und dann kommt Bea mit Uwe zusammen. Und wenn man das schon hört...
Da hört man jetzt so ein paar Faktoren, die dann doch irgendwie nach NSU klingen.
Das klingt nach NSU und der spielt da auch mit rein, aber tatsächlich nur so ein bisschen als Folie, um darauf hinzuweisen, dass es da, dass eben diese Keimzelle Familie der Urgrund für eigentlich den Terror in der Gesellschaft bildet. Das ist, glaube ich, so die These. Und es ist ein Stück, das auch die Ehe so als patriarchale Institution kritisiert, natürlich. Das ist jetzt nicht unbedingt neu, aber kann man auch mal wieder nachdenken in der Zeit, wo Menschen ja auch immer noch heiraten und das mit Liebe vielleicht verwechseln.
Und wie entsteht denn dieser Hass und diese Gewalt in diesen Kontexten, in diesen Familien, in diesem persönlichen Umfeld? Woher kommt der?
Also woher der kommt, dafür hat Reinhard Götz eigentlich auch keine Erklärung, bis auf, dass es eben ja fast eine vererbte, eine traumatische Geschichte ist, die quasi von Generation über Generation weitergegeben wird. Und das sieht man dann zum Teil eben auch auf der Bühne, weil Claudia Bossert es so anlegt, dass man immer...
Die Regisseurin
Claudia Bossert, genau, die hier immer unterschiedliche Zeitebenen auch anschaut. Also ganz am Anfang ist es schon so, dass ein Wehrmachtssoldat auf der Bühne steht und sagt, ich bin der Hass. Und dann ist es wie so ein Museum, das da eigentlich aufgeblättert wird auf der Bühne mit Glaskästen, mit fast einer Art Ausstellung von Bildern, Gemälden, auch Videoleinwänden, durch die die Figuren dann so durchschreiten, durch die unterschiedlichen Zeitebenen. Es geht dann auch mal in die Wendezeit, dann wird alles bunt und poppig. Und dadurch sieht man eben, dass dieses Familienthema ganz unterschiedliche Zeitebenen anreißt und man da eigentlich nie zu Ende mit ist.
Hat Sie das überzeugt, was Sie da heute Abend gesehen haben?
Es ist total erstaunlich, was Claudia Bossert eigentlich aus diesem Stück macht. Das fand ich wirklich faszinierend. Also zuerst mal lässt sie aus diesen unfassbar vielen Szenen splittern, dann so ganz konkrete, einfache Situationen entstehen. Da stehen dann Bea und Uwe und Ramin an der Rampe und es wird sofort klar, das ist eine Frau, die sich zwischen zwei Männern entscheiden muss. Und da gibt es zwar viele theoretische Diskurse, aber es wird immer ganz konkret und Mareike Beikirch und Yannick Maudrich und Jeremy Mockridge spielen das, die ersten beiden sind neu im Ensemble, auch wirklich ganz toll. Und es wird eben sehr plastisch und sehr unterhaltsam und das hat mich doch wirklich gewundert, dass bei dem Ton, den wir gerade gehört haben.
Die Szene, die wir gehört haben, das passt nicht wirklich dazu.
Genau, und das war ganz interessant, wie das heute auf der Bühne anders geklungen hat, weil diese beiden Figuren, die wir im Ton gehört haben, die sitzen da in Kostümen des 19. Jahrhunderts und machen quasi nochmal eine andere Zeitebene auf und sprechen das aber mit so einer Ironie fast, dass das fast ein bisschen weggelacht wurde, diese Horrorszene. Und das war wirklich eigentlich eine der wenigen Szenen oder ja, so Komponenten der Inszenierung, wo ich dachte, da kriegt man doch ein bisschen Bauchgrummeln, wenn dann vielleicht diese ganz harten Gewaltexzesse so ein bisschen zu heiter daherkommen. Aber letzten Endes habe ich mich doch sehr gefreut, wie sie es schafft eigentlich, das Thema Liebe und Beziehung da eben auch wieder reinzubekommen. Weil also es gibt auch eine hochkomische Szene, wo quasi nochmal darüber geredet wird, wie unfassbar schwierig und schrecklich es eigentlich mit Kindern zu leben ist in der Familie. Und dann aber der Mensch, auf der Schauspieler sagt, ja, aber warum machen wir es denn dann immer wieder? Und das, finde ich, ist so ein bisschen ihr Angang, dass sie versucht, diesen Horror, der eben auch in dieser Familie da ist und diese Gewalt, auch ein Stück weit was entgegenzusetzen.
Und wenn Sie diese jetzt dritte Premiere in der neuen Spielzeit am Deutschen Theater in Berlin, ist ja eine der wichtigsten Bühnen hierzulande überhaupt, der Iris Laufenberg, die neue Intendantin, sich so anschauen. Also die ersten waren so Weltall, Erde, Mensch, Prima Fazit, das waren so zwei Stücke, die sehr unterschiedlich gesehen worden sind. Weltall, Erde, Mensch ist im Zibi, ja, verrissen worden. Was sehen Sie da in dieser Eröffnungsspielzeit?
Also für mich war das jetzt wirklich die erste gelungene Premiere in diesen drei, die ich auch alle drei gesehen habe, mit einem wirklich ganz klaren Ansatz, der mit, ja, was man sieht, ist ein wirklich junges, starkes Ensemble, die wirklich Lust haben, da zu spielen. Also die Atmosphäre ist wirklich sehr schön und das sind große Ensemblestücke, die da bislang gespielt worden sind. Und man sieht natürlich auch, dass es einen großen Fokus auf Gegenwart Kriegsdramatik gibt. Also dass Reinhard Götz da jetzt quasi seine Uraufführung hat, das ist natürlich ja schon stark.
Barbara Behrendt also sehr überzeugt von dieser dritten Premiere der neuen Spielzeit oder der neuen Intendantin am Deutschen Theater. Die Uraufführung des neuen Stückes von Reinhard Götz, Baracke, so heißt es. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und mehr Theater bei uns immer am Samstagnachmittag und im Theaterpodcast. Eine der berühmtesten Filmregisseurinnen in der Welt, das ist Agnieszka Holland. Ihr neuester Film erzählt von den Flüchtlingen, die zum Spielball geworden sind, die nach Belarus gelockt wurden und in Polen ankamen. Grüne Grenze, so heißt der Film, und löst bei konservativen Politikern in Polen, tja, dem Heimatland von Agnieszka Holland, heftige Reaktionen aus. Mitten im Wahlkampf wird dieser Film, Grüne Grenze, der in Venedig hier bei den Filmfestspielen sehr erfolgreich war, zum Politikum. Jan Palokat hat sich die Debatte angeschaut.
Vor einigen Jahren auf der Berlinale klang Agnieszka Holland resigniert. Auf die Intellektuellen höre sowieso niemand mehr. Nach ihrem jüngsten Werk aber kann sich die polnische Starregisseurin über mangelndes Echo nicht beklagen. Grüne Grenze. Über die Zustände im damals abgesperrten belarussisch-polnischen Grenzgebiet, über Pushbacks und Migranten, erregte in ihrer polnischen Heimat schon die Gemüter, als nur der Trailer aufrufbar war. Holland beschmutze polnische Grenzschützer, hieß es. Wer so etwas tue, dürfe sich nicht Pole nennen, ergänzte der Bildungsminister. Schläge gegen die Moral der Grenztruppen gefährdeten die Sicherheit des Landes. Ja, sie gingen oft realen Militärschlägen voraus, argwöhnte der Verteidigungsminister. Polen als Banditen und Mörder darzustellen, sei bekannt aus Propagandafilmen der Nazis, übertrumpfte alle anderen der Justizminister. Nach der Warschauer Premiere sagte Agnieszka Holland diesem Sender: Diese unwürdigen Worte, die Hasskampagne gegen mich und den Film, sowas habe ich in noch keinem demokratischen Land gesehen. Ich kenne das nur aus den ältesten Zeiten des Kommunismus, dem Stalinismus. Tatsächlich zeigt der Film das, was kein Reporter aufschreiben konnte, weil die polnische Regierung in der Krise 2021 das waldreiche Grenzgebiet abriegelte. Der Film sucht nachzuerzählen, wie es gewesen sein könnte, als tausende Menschen aus dem Nahen Osten oder Afrika mit Hilfe des belarussischen Regimes dorthin geschleust und auf EU-Seite aber nicht wie erhofft willkommen geheißen, sondern zurückgeschoben wurden, unter Stacheldraht hindurch oder drüber weggeprügelt, wochenlang im Wald hin und her irrend, ohne adäquate Kleidung oder Nahrung, halb verdurstet von Blättern den Tau saugend. Der Film zeigt junge polnische Grenzbeamte, die in der Schulung lernen, dass es sich nicht um Menschen handle, sondern um Waffen. Er zeigt kaum erträgliche Szenen von Brutalität, aber auch Skrupel, Zweifel und heimliches Augenzudrücken. Agnieszka Holland bekam Mittel der tschechischen Filmförderung für ihr Werk. In ihrer Heimat betonte der polnische Kulturminister ausdrücklich, kein Cent Staatsgeld sei in Grüne Grenze geflossen. Nach der Weltpremiere in Venedig, wo der Film den Sonderpreis der Jury erhielt, ist er nun trotzdem auch in Polen zu sehen. Publikumsstimmen: Ich denke gut, dass dieser Film entstanden ist, denn er sagt eine bestimmte Wahrheit über das, was an der polnisch-belarussischen Grenze passiert. Dort ist auch Polen. Ich habe gemischte Gefühle. Als Mensch, der diese dramatischen Geschichten verfolgt, fühle ich mich ein und bin empathisch. Aber man muss sich auch fragen, was wäre, wenn wir die Grenze öffnen würden, wenn diese Migranten genauso massenhaft gekommen wären wie die Ukraine. Und selbst wenn man den Film als Anklage liest, ist er wirklich einer auf den polnischen Grenzschutz allein? Ganz zu Beginn des Schwarz-Weiß-Films, in der einzigen Farbszene, sieht man den Urwald Białowieża von ganz oben, den Grenzwald. Er sieht aus wie ein riesiges grünes Meer. Ein Glück haben wir nicht den Weg über das Mittelmeer gewählt, sagt die Syrerin, die eine der Hauptprotagonistinnen werden soll, noch im Flugzeug nach Minsk. Das würde ich mit den Kindern nie machen. Was dann folgt, ist keine Werbung für die sogenannte Belarus-Route über Polen, die Schleuser bis heute für ein paar tausend Dollar anbieten, Durchbruch durch den neuen Grenzzaun inklusive.
Jan Palokat über den Streit um den neuen Film von Agnieszka Holland, der also zum Politikum geworden ist, mitten im Wahlkampf in Polen. In 3 Wochen ist dort Parlamentswahl. Die Feuilletons vom 23. September, vom Samstag, gelesen von Charlotte Weinreich.
Für den Heimatfilm zu selbstbewusst, für Hollywood zu europäisch und für den neuen deutschen Film zu glamourös, heißt es im Spiegel über die Schauspielerin Senta Berger. Im Gespräch mit dem Magazin blickt die 82-jährige Schauspielerin auf die Höhen und Tiefen ihrer großen Karriere zurück. Wobei die alles andere als beendet ist. Aktuell kann man Berger wieder in den deutschen Kinos bewundern, in einem Ehedrama mit dem passenden Titel »Weißt du noch?« Senta Berger hat viel gesehen an den Sets von Hollywood, Italien und Deutschland. Sie erzählt vom Machtmissbrauch in der Filmbranche der 60er Jahre. Als sie 2006 ihre Memoiren veröffentlichte und darin über sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungsversuche schrieb, gab es die MeToo-Bewegung noch gar nicht. Alles braucht seine Zeit. MeToo konnte erst so kraftvoll werden, weil die Bewegung in den USA entstanden ist. Das Land hat die Power, Dinge in großem Maßstab zu bewegen, meint Senta Berger im Spiegel-Interview. Auf der Kinoleinwand sind aktuell auch zwei Kurzfilme zu sehen. Damit ist nicht die Länge gemeint, sondern der österreichische Ex-Kanzler. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichten Stefan Löwenstein und Michael Martens jetzt sogar von einem dritten Film über ihn. Die beiden wundern sich, wie gerade mal 3 Jahre Amtszeit Stoff für 3 volle Dokumentarfilme hergeben sollen. Neben Projekt Ballhaus und Kurz, der Film, erscheint jetzt die internationale Produktion Sebastian Kurz, The Truth. Das klingt erstmal verheißungsvoll. Aber Löwenstein und Martens zeigen sich von dem Film und seinem umstrittenen Regisseur Jakob Settler wenig begeistert. Es ist eine einzige Eloge auf den Politiker der christdemokratischen ÖVP. Der unwiderstehliche Aufstieg wird mit epischen Schnittbildern unterlegt, gern in Slow Motion, die etwas wahllos aus allen Lebensaltern des Protagonisten zusammengeschnipselt wurden, beschreiben die Autoren den Film. Goodbye, Mr. Skrupellos. Auch das könnte ein Titel für eine Dokumentation über Sebastian Kurz sein. Aber die Überschrift in der Süddeutschen Zeitung bezieht sich auf den Medienmogul Rupert Murdoch, der gerade seinen Rücktritt als Chef der Konzerne Fox Corporation und News Corporation angekündigt hat. Zu Murdochs Imperium gehören nicht nur Zeitungen wie das amerikanische Wall Street Journal oder das britische Boulevardblatt The Sun, sondern auch der US-Sender Fox News. Ohne den, darin sind sich die Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche einig, wäre Donald Trump vermutlich nicht Präsident der USA geworden. Murdoch hat in der britischen und amerikanischen Demokratie der letzten 7 Jahrzehnte also ordentlich mitgemischt. Warum die Feuilletons seinen Rücktritt als überraschend beschreiben, obwohl der Mann 92 ist, muss man vielleicht nicht verstehen. Wobei Christian Zaschke in der SZ zu Recht fragt, ist das wirklich ein Abschied? Einerseits hat er seinen Sohn Lachlan Murdoch als Nachfolger seiner Geschäfte auserwählt. Andererseits, schreibt Zaschke, hat Rupert Murdoch angekündigt, dem Geschehen im Unternehmen als sogenannter Chairman Emeritus weiterhin aufmerksam folgen und seinem Sohn mit Rat und Tat zur Seite stehen zu wollen. Das dürfte bedeuten, dass der Senior bei großen Entscheidungen weiterhin das letzte Wort hat. Apropos letztes Wort und damit zu einer guten Nachricht zum Schluss dieser Presseschau. Im Tagesspiegel wird verkündet, dass Salman Rushdie im Oktober persönlich zur Frankfurter Buchmesse erscheinen wird. Nach dem schweren Messerangriff auf den indischen Schriftsteller im vergangenen Sommer war nicht klar, ob er das schafft. Aber jetzt sprechen alle Anzeichen dafür, dass Rushdie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels live und vor Ort entgegennehmen kann. Um es mit den Worten des Tagesspiegels zu sagen, darauf kann man sich freuen. Und davon dürfte nicht zuletzt die Frankfurter Buchmesse nach den schwierigen vergangenen Jahren nur profitieren.
Charlotte Weinreich aus den Feuilletons vom 23. September. Und es war schon Fazit, die Kultur vom Tage. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast mit Wladimir Balzar. Ja.